Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung des Podcasts des Lateinamerika-Nachrichtenportals amerika21.de. Mein Name ist Mario Schenk. Ich bin Autor bei amerika21 und führe als Gastgeber durch die Sendung. Heute geht es um die politische Zuspitzung in Nicaragua, 5 Monate vor der Präsidentschaftswahl. Und wie immer haben wir einen ausgewiesenen Experten zu Gast in der Sendung. Mit ihm spreche ich über die Protestbewegung von unten, die bürgerliche Opposition, der alle Medien gehören, über einen ehemaligen Revolutionär, der sich nun in der Rolle des Präsidenten mit aller Gewalt an der Macht zu klammern scheint. Und zu guter Letzt sprechen wir auch über die Versuche der USA, die Innenpolitik Nicaraguas nach ihrem Wunsch zu beeinflussen. Dazu habe ich Rudi Kurz vom Nicaragua-Forum mit Sitz in Heidelberg zu Gast in der Sendung. Rudi Kurz war 1986 zum ersten Mal in Nicaragua und mit einer damals üblichen Arbeitsbrigade und hat das Land seither immer wieder bereist, zuletzt während der Proteste und des Aufstandes im Mai 2018 als auch im Frühjahr 2020. Neben seiner Berufstätigkeit für eine Behinderteneinrichtung initiierte er mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten das Heidelberger Nicaragua Forum, eines der wichtigsten Zentren der deutschen Kooperation mit dem kleinen mittelamerikanischen Land. Seit über 20 Jahren nun organisiert er den fairen Kaffeehandel und fördert Projekte mit lokalen Kaffeekooperationen. Seit vielen Jahren schreibt er als Autor bei amerika21 über Nicaragua. Herzlich willkommen, Rudi. Schön, dass du Zeit hast, um in die Sendung zu kommen.
Ja, hallo Mario. Schön. Ich freue mich auch über diese Möglichkeit, einfach zu berichten, womit wir in Nicaragua zu tun haben und welche Eindrücke wir von dort gewinnen.
Ich steige gleich mal ein mit der ersten Frage. Wie eingangs erwähnt, die Präsidentschaftswahlen stehen bevor. Der amtierende Präsident Daniel Ortega will bei diesen zum 5. Mal Staatsoberhaupt werden und geht aktuell massiv gegen seine Gegnerinnen und Gegner vor. Seine 5 aussichtsreichsten wurden im vergangenen Wochen verhaftet oder unter Hausarrest gestellt. Nun wurde das möglich mit Hilfe von Gesetzen, die das Parlament, vor allem Ortegas sandinistische Partei, erst im Dezember 2020 mit großer Mehrheit verabschiedet hat. Demnach hätten die Festgenommenen Geldwäsche oder Vaterlandsverrat betrieben oder eben auch zum Umsturz aufgerufen. Man liest nun viel, die Regierung Ortega habe diese Gesetze geschaffen, um damit ihre politischen Gegnerinnen und Gegner auszuschalten und sich die Wiederwahl zu sichern. Man liest aber auch, dass Teile dieser Opposition alle Medien im Land besitzen und viele Millionen an US-Dollar aus den USA erhalten haben, um just Ortega zu Fall zu bringen, weil dieser als vermeintlich oder ehemaliger Linker sowie als Verbündeter Venezuelas und Kubas weg soll. Rudi, mir fällt es schwer, das alles zu gewichten und einzuordnen. Geht es bei dem Konflikt nun eher um das Festhalten eines Autokraten an der Macht oder um einen Putschversuch, so wie die Regierung argumentiert?
Ja, Mario, ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau. Autokraten haben natürlich immer so eine gewisse Tendenz, auch ihre Macht zu erhalten. Aber im Wesentlichen geht es schon ein bisschen um mehr als um Machterhalt. Inzwischen sind es sogar 6 Präsidentschaftskandidaten, die festgenommen wurde. Medardo Mairena ist Anfang dieser Woche auch noch festgenommen worden, auch unter denselben Begründungen. Die gesetzlichen Grundlagen für diese Verhaftung, Geldwäsche und das Gesetz zur Verteidigung der Rechte des Volkes auf Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstbestimmung für den Frieden, ein ziemlich langer Gesetzesname, wird in Nicaragua immer als Gesetz 1055 bezeichnet. Das besagt, dass niemand an Wahlen antreten darf, der von ausländischen Mächten Sanktionen oder Interventionen in Nicaragua einfordert, dies dazu aufruft und so weiter. Gut, strafrechtlich ist dieses Gesetz eigentlich gar nichts vorgesehen, aber es gibt andere Gesetze in dem Strafrecht wie Hochverrat oder feindselige Handlungen, die auch Strafen vorsehen und darauf bezieht sich das dann wahrscheinlich. Die einzelnen Leute, die verhaftet wurden, muss man schon immer ein bisschen genauer hinschauen. Arturo Cruz zum Beispiel war früher auch mal US-Botschafter in den USA für Nicaragua. Der hat in einem Radiointerview, das er aus Washington geführt hat, ganz eifrig davon berichtet, wie er dabei aktiv ist, weitere Sanktionen für das Land einzufordern, wie er daran arbeitet, dass der Ausschluss aus dem zentralamerikanischen Wirtschaftsabkommen geplant wird und so weiter, was dann einfach ganz viele Arbeitsplätze im Land betrifft. Und das ist natürlich schon eine heftige Geschichte. Oder Christiana Chamorro hat ihre Stiftung aufgelöst. Das Geld, 7 Millionen, sind dabei Privatkonten verschwunden. Und ich glaube, man muss in ziemlich jedem Land dann damit rechnen, dass sowas juristisch untersucht wird. Es gibt also schon wirklich ganz konkrete und richtige Vorwürfe, um die es sich handelt. Und es geht nicht nur darum, dass sich da ein autokratischer Herrscher absichern möchte. Die US-nahe Opposition hat sich wahrscheinlich bisher gar nicht die Frage gestellt, dass man sich die Gesetze im Land halten muss, denn man hatte ja eine große Macht im Hintergrund und diese Macht im Hintergrund, die würde einen dann schon frei halten und die Regierung würde es nicht wagen, gegen sowas vorzugehen. Jetzt ist es aber so, dass die Regierung und die Staatsanwaltschaft halt erklärt haben, dass es keine solche Sonderbehandlungen für US-nahe Organisationen gibt. Und die ganze Gemengelage jetzt mit dem Konflikt, da ist natürlich Ortega eine Person, die eine wichtige Rolle spielt. Zum einen die Person, die größte Bekanntheit im Land hat, die auch ja von vielen auch wirklich als ein Garant ihrer Unabhängigkeit des Landes und auch vor allem der sozialen Elemente dieser Regierung gesehen wird. Von daher denke ich, gibt es auf jeden Fall für die Menschen in Nicaragua, die auch Teil dann dieses Konfliktes sind, die irgendwie mit einbezogen sind, natürlich direkt auch Gründe zu sehen. Die Regierung ist da auch mit in unserem Sinne aktiv.
Nach deinen jetzt ersten Schilderungen habe ich einen Eindruck gewonnen, der Konflikt ist weniger innenpolitisch als eine außenpolitische Frage, wie viel Souveränität so, oder dass zumindest Kräfte von außen erheblich mit reinwirken. Die Auslandshilfe von USAID, der US-amerikanischen Entwicklungsgesellschaft für Organisationen, beläuft sich seit 2017 auf rund 103 Millionen US-Dollar. Mir scheint das für ein recht kleines und armes Land wie Nicaragua sehr viel. Die Regierung meint nun, die Oppositionellen seien vom Ausland finanziert und wollten mit dem Geld die vom nicaraguanischen Volk rechtmäßig gewählte Regierung stürzen. Wo liegt hier aber für dich der Unterschied zwischen der Interpretation, Geld für politische Arbeit zu bekommen, an deren Ende auch, aber nicht zwingend, die Abwahl einer Regierung stehen könnte, und Geld zu bekommen, um damit die Regierung zu stürzen? Das scheint mir so ein bisschen der Kern dieses Konfliktes
genau. Ja, das ist so ein ganz zentrales Element, denke ich auch. Normalerweise sind ja Auslandshilfen von Regierungen eher in Regierungsabkommen und solchen Sachen festgelegt. Und die Regierungen haben da auch immer so eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit. Das ist im nicaraguanischen Fall natürlich nicht so. Da stimmt die Regierung nicht den direkten Zahlungen an die Chamorro-Stiftung oder ähnliche Stiftungen und Organisationen in Nicaragua zu. Es geht vieles auch auf verdeckte Wege von diesen Geldern. Aber es ist auch eine Geschichte, die ganz lang schon läuft. Im Prinzip hatte schon die Präsidentschaftskampagne für Violeta Chamorro 1989, also als eine Ortega-Regierung mal abgewählt wurde, mit US-Hilfe, auch das wurde von dem damaligen National Endowment for Democracy direkt finanziert. Das war deren erstes großes Projekt als Organisation. Und seither zieht sich im Prinzip so eine Art der Einflussnahme durch. Und man hat in Nicaragua natürlich schon relativ viel Erfahrung damit, dass die USA im Prinzip immer im Land ist. Aber die Sache ist ja auch so, dass wenn wir jetzt auf normale Umgangsweisen mit solchen Finanzierungen blicken. In Deutschland finden wir es ja auch in Ordnung, wenn die AfD dafür bestraft wird, dass sie große Spenden aus der Schweiz erhält und damit Einfluss versucht zu kaufen bei uns hier im Land, den sie sonst nicht hätte. Und ich denke, diese Angst vor fremdbestimmten Parteien ist ja eine Geschichte, die sich durch alle Länder zieht. Und auch da haben wir in Deutschland natürlich mit KPT-Verbot und solchen Sachen relativ viele Erfahrungen. Oder wenn man in andere Länder geht, diese Angst vor Wahlbeeinflussungen Russlands in den USA sind ja genauso eine Diskussion. Das ist die allgemeine Problematik und das Wesentliche ist dann aber, dass diese Hilfe der USA, die immer als demokratisch bezeichnet wird, auch dazu verwendet wird, halt Aufstände konkret zu planen und nicht nur die Ausbildung zu Journalisten zu finanzieren, sondern eben auch deren Meldungen, wie sie aussehen sollten.
Darf ich zwischenfragen? Sowas passiert in Nicaragua oder ist das eine Vermutung? Ich habe eben viel gelesen, dass tatsächlich die Medien, komplett Zeitungen, Online-Portale in der Hand dieser bürgerlichen Opposition sind, die dann auch US-Hilfen bekommen. Da würde ich ja auf jeden Fall sehen, das ist irgendeine Beeinflussung, die auch wahrscheinlich in Deutschland wahrscheinlich untersucht worden wäre.
Genau, und es geht in Nicaragua ja so weit, dass inzwischen liegen ja auch relativ viele Belege darüber vor, was für Auszahlungen an welche Journalisten geleistet wurden von der Chamorro-Stiftung. Das ist schon inzwischen ganz eindeutige Geschichte. Es geht aber auch weiter, dass es die aufgetauchten Belege der Stiftung Funides auch in Besitz oder in Führung eines anderen Chamorros, der inzwischen auch verhaftet ist, aufgetaucht sind, bei denen klar ist, das sind Auszahlungen, die eben bis in diese Straßensperren hineingehen, die organisiert wurden während dem Putschversuch. Also eine ganz differenzierte Nachvollziehbarkeit inzwischen, wie weit halt Finanzierungen gehen und was damit gemacht wird. Gibt die Überweisungen, die vorliegen, oder über die Informationen vorliegen, die von USAID an die Chamorro-Stiftung, es gibt die Überweisungen von der Chamorro-Stiftung an Funides und es gibt dann die Auszahlungen an Leute, die eben zum Beispiel Straßensperren während dieses Putschversuchs organisiert haben. Und was man auch noch sagen kann, es gibt aus Nicaragua natürlich auch viele Berichte von den Leuten aus der Zeit dieser Straßensperren und Blockaden von Stadtteilen, die gesagt haben, wir wissen schon ganz genau, wer da gekommen ist, das Essen gebracht hat, die Leute instruiert hat, was an welchen Tagen laufen soll und was nicht.
Du sprichst jetzt von Straßensperren und Blockaden. Du beziehst dich, nehme ich mal an, auf die Proteste im April 2018. Genau, die sich anfangs gegen Rentenkürzungen und später gegen die Regierung Ortegas richteten. Seitdem hat sich ja die Situation zugespitzt. Ich versuche das mal zu skizzieren. Teile der Opposition, darunter auch viele Studierende, von denen viele traditionell den Sandinisten nahe standen, besetzten Universitäten. Und aus ersten, vielleicht spontanen Demonstrationen war eine breite Massenbewegung geworden, die jetzt, wie du schon erwähntest, nicht davor zurückscheute, Straßenblockaden zu errichten und ganze Stadtteile zu besetzen und die Staatsgewalt herauszufordern. Die Regierung hat diese Demonstrationen und Besetzung ziemlich gewaltsam niedergeschlagen. Nach Angaben des nicaraguanischen Verbands Pro Menschenrechte starben rund 320 Menschen. Etliche gelten seitdem als verschwunden oder sind in Gefangenschaft. Wie konnte es denn derart eskalieren? Da habe ich den Eindruck, dass jetzt nicht nur ein kleiner Teil bürgerlicher Kräfte dahinter stand, die von den USA finanziert sind, sondern wirklich ein breiterer Teil der Bevölkerung diese Proteste unterstützt hat.
Die Proteste der Rentenkürzungen, das war eigentlich ein ganz, ganz kleiner Teil. Da reden wir eigentlich so von 2 Tagen oder sowas von der ganzen Geschichte. Der Umgang damit, diesen Protesten, ist bei uns auch durch eine ganze Reihe von Mythen geprägt, einfach deshalb, weil es mein Eindruck natürlich in einem Prozess war, der relativ gut vorbereitet war. Wir wissen inzwischen, dass in dem Teil dieser ersten Proteste schon ab dem 2. Tag Waffen aufgetaucht sind. Es gab immer die Proteste in diesen Anfangszeiten von studentischen Kräften und einem Teil der Studierenden. Und es gab auf der anderen Seite auch sandinistische Gegenmobilisierung. Auf beiden Seiten tauchten am Anfang schon relativ früh Waffen auf. Das hat die Situation sehr verkompliziert, denke ich, und sehr schwierig gemacht. Die Polizei in Nicaragua ist eigentlich eine Organisation, die gar nicht dafür bekannt ist, dass sie schnell zur Schusswaffe greift und versucht, auf diese Weise Konflikte zu lösen. Was da entstanden ist, ist letztendlich eine Sache, die immer noch nicht so ganz geklärt ist. Wir wissen aber dass halt ja von allen Seiten sehr intensiv daran gearbeitet wurde, den Konflikt hochzukochen und dass es halt auch ganz wichtig war für das weitere Entstehen dieser Proteste, dass es die Initialzündung von Toten gibt. Das klingt sehr zynisch, aber anders wäre es nicht machbar gewesen, dass so ein dann relativ breiter Protest entsteht. Erst aufgrund dessen, dass darüber in vielen Medien berichtet wurde, habe Tote gegeben, hat sich das unter den Menschen in Nicaragua verbreitet. Und der erste Tote war bezeichnenderweise auch einfach nur eine Fake-Meldung, um diesen Protest ins Rollen zu bringen. Das Zweite, was man dazu sagen muss, ist dieses Erschießen von Menschen oder auf Menschen schießen, ist eine Geschichte, die passiert ist wirklich von beiden Seiten. Und da hat Giorgio Trucchi eigentlich eine ganz gute Beschreibung für einen Konflikt um das Baseballstadion mal geschrieben. Da ging es darum, dass es zum einen natürlich die bewaffneten Objekte, Schützer von der Polizei und so weiter gab. Es gab die verdeckten Scharfschützen der Opposition und es gab eine ganze Reihe von übermütigen Protestierenden und nach relativ kurzer Zeit gab es eine Reihe von Toten, die dann nicht einfach jemandem zuzuschreiben waren. Das sind so diese Prozesse, die am Anfang dieser Protestbewegung entstanden sind und die es schwierig machen, daraus klare, eindeutige Schlüsse zu ziehen.
Ich habe rausgehört, du würdest auch sagen, Ortega hätte aus so einer Eskalation auch profitiert. Das klang zumindest kurz an. Ich frage mich jetzt, wie kommt man aus so einer Polarisierung wieder raus? Einst trat ja die Regierung von Daniel Ortega unter dem Slogan Versöhnung und nationale Einheit an. Spätestens seit diesen Auseinandersetzungen ab April 2018 ist davon wenig zu spüren. Seine Ehefrau und Vizepräsidentin Rosario Murillo hat während der Proteste Oppositionelle als Putschisten, Satanisten, Terroristen bezeichnet. Die Gegnerinnen und Gegner von Ortega bezeichnen diesen nun als Diktator, auch wenn er demokratisch gewählt ist und sogar die Umfragen jetzt zu den Präsidentschaftswahlen anführt. Da scheinen sich jetzt zwei Seiten unversöhnlich gegenüberzustehen. Die in dem sehr katholischen Land einflussreiche Bischofskonferenz schlug dafür eine Art Versöhnungskommission vor, um die Gewalt während der Proteste aufzuarbeiten und die Spirale der Konfrontation zurückzudrehen. Dazu kam es aber nie. Welche Auswege siehst du denn nun aus dieser Polarisierung und auch Gewaltspirale, die ja nach wie vor zu Verhaftung führt und wo immer noch Leute in Gefangenschaft sitzen, genau, aufgrund der Proteste?
Zum einen ist es so, dass in manchen Stellen habe ich auch den Eindruck, dass sich Aussagen von Rosario Murillo Konflikte unnötig oder unglücklich zugespitzt werden, das nicht eben nicht immer dazu führt, dass es nur ausgleichend ist, sondern es mal auch eine andere Aufgabe hat, diese Aussagen oder nicht überlegt ist. Die Bischofskonferenz spielte eine sehr fragwürdige Rolle. Sie war zum einen Mitorganisator des Zusammenschlusses für die begonnenen oder für die beginnenden Proteste. Dann war sie das Aushängeschild für einen Versuch einer Mediation und hat dann aber eigentlich immer gleichzeitig die Befeuerung der Proteste mitgebetrieben. Das war eine sehr schwierige Geschichte und es war es natürlich auch klar, dass sie gar keine Mediationsrolle übernehmen kann. Es gab auf der anderen Seite zum Beispiel in dem Versuch von der Aufarbeitung und Menschenrechtsverletzungen die Versuche von der Regierung eingesetzten Versöhnungskommission, die versucht hat, zumindest auch Verantwortlichkeiten klarzumachen, wer für welche Menschenrechtsverletzung verantwortlich ist, wer was getan hat. Und dieser Versuch wurde aber leider von der Seite der in Nicaragua arbeitenden Menschenrechtsorganisationen, die vorher immer berichtet hatten, was die Regierung getan hat, komplett blockiert. Das war auch eine Geschichte, die nicht weitergelaufen ist, leider. Gab dann den Versuch in den letzten 2 Jahren, weil man auch in der sandinistischen Seite bemerkt hatte, dass es eben auch eine etwas zu zentralistische Politik gab an vielen Stellen, dass man eine Versöhnungskommission in Gemeinden versucht hat, um das, was an Hintergründe der Unzufriedenheiten von Menschen sind, das besser aufarbeiten zu können. Diese Versöhnungskommissionen haben oder Komitees haben in den letzten Jahren je nach Gemeinde und Ort schon eine ganze Reihe von ganz positiven Ausgleichen gefunden, jetzt eher auf lokaler Ebene, was mit Unzufriedenheiten zu tun hat. Aber es ist natürlich nicht möglich, sowas hundertprozentig zu glätten, was da an Konflikt da war. Nicaragua war, glaube ich, schon vor seiner Revolution 1979 ein etwas gespaltenes Land, wo diese Spaltungslinie verläuft. Dieser Punkt, der verschiebt sich halt im Laufe der Jahre. Aber so diese Spaltung, die es im Land gibt, die ist, glaube ich, immer noch vorhanden. Und es ist nur die Frage dessen, wie groß ist der Anteil derer, die eher soziale Politik wollen, eine Politik wollen, die jenseits den US-Interessen liegt. Und Einschätzung, wir würden es mit den USA besser machen, die eben eher aus dem Unternehmerkreis und aus den reichen Familien kommt.
Wie viel Rückhalt oder Zustimmung erfährt denn Daniel Ortegas Politik aktuell? Du hast kurz erwähnt, man hat ihm vorgeworfen, diese zentralistische Politik zu betreiben, hast aber auch auf eine sozial ausgerichtete Politik hingewiesen. Worin besteht denn seine Politik und was wäre von einer Regierung unter diesem Chamorro-Clan oder den anderen oppositionellen Unternehmern und Unternehmerinnen zu erwarten?
Die Zustimmung zu Ortega ist ja wirklich sehr hoch. Wenn man Umfragen anschaut, sind das irgendwo zwischen 60% und 80%, je nach der Maßnahme, die abgefragt wird, ist also sehr hoch für das, was man auch sonst so international von anderen Ländern kennt. Wäre es auch schwierig, gegen so einen Präsidenten Wahlen zu gewinnen. Die Zustimmung zu der Seite der US-nahen Opposition ist sehr niedrig. Das sind nach deren Umfragen 20%, wenn sie sich auf einen gemeinsamen oder 21%, wenn sie sich auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen können. Hintergrund der Unterstützung der Sandinisten ist im Wesentlichen, dass es einfach ein sehr gutes Sozialprogramm gibt. Schon seit 2007, als Ortega wieder in die Macht kam, hat sich die Zahl der Armen mindestens halbiert. Die extreme Armut ist weitgehend verschwunden. Und das sind Dinge, unter denen das Land vor allem in diesen drei neoliberalen Regierungen davor extrem gelitten hat. Oder wenn man es dann auch mit Nachbarländern vergleicht, dass ein Land wie Honduras, das eigentlich reicher ist, einen Anteil von 60% Armen hatte, der durch den Hurrikan im letzten Jahr auf 70% gestiegen ist. Das kann man sich ja kaum vorstellen. 70% eines Landes sind arm, während es in Nicaragua etwa 30% sind, obwohl das Land ja viel ärmer ist. Und diese Unterstützung, genauso wie dies, dass man in ein Krankenhaus gehen kann und dort zumindest eine Basis Gesundheitsversorgung erhält, ohne dass man dafür bezahlen muss. Das sind einfach Dinge, die es sonst nicht gibt. Und das macht natürlich diese Unterstützung mit aus für die Regierung.
Vielleicht habe ich auch sehr undifferenziert die Opposition über einen Kamm geschert. Du hast darauf hingewiesen, gibt es so eine US-nahe Opposition. Gibt es eine nicht-US-nahe Opposition im Land? Also ein bisschen vermute ich, das sind auch Kräfte, die zum Beispiel gegen die Rentenkürzung protestiert haben, auch gegen diese zentralistische Politik der sandinistischen Partei oder der Regierung Ortegas. Wen gibt es denn dann noch?
Also es gibt insgesamt gibt es 10 Parteien, die antreten bei kommunalen, bei regionalen oder bei landesweiten Wahlen. Zum Teil sind es Parteien, die eben nur in bestimmten Gebieten antreten, zum Beispiel von indigenen Organisationen und so weiter. Diese Parteien sind in ihrem Rahmen im Parlament aktiv, benennen da auch ihre Inhalte schon relativ deutlich. Sie sind aber als Organisation nicht so stark wie die Sandinisten, die eben schon eine sehr dominante Rolle spielen. Und gegen die es nur schwer anzugehen ist, würde ich mal sagen, argumentativ, weil sie ja einfach guten Hintergrund haben, immer auf ihre Leistungen verweisen können und die andere Seite eben auch personell an Unterstützung so viel darstellen, dass es schwierig ist, dagegen politisch aktiv zu sein. Es gibt jetzt an Parteien 2, die man auch in dem Bereich so Richtung der US-nahen Opposition verorten kann, die als Parteien aktiv sind. Das ist die Ciudadanos por la Libertad, CXL, und die Partei für die Erneuerung der Demokratie. diese Parteien wurden eher von der US-nahe oder von verschiedenen Gruppen jeweils der US-nahen Opposition ausgesucht, weil sie auf deren Tickets kandidieren wollten mit bei den nächsten Parlamentswahlen. Aber inhaltlich stehen die dem am nächsten. Dazu kommt noch Yatama, also eine Miskito-Organisation, eine Parteiorganisation, die auch in diesem Bereich aktiv ist, der eher US-nahen Organisation.
Was wäre denn von einer Regierung unter den Vertreterinnen und Vertretern dieser US-nahen Opposition? Vor allem Unternehmer, Medienvertreterinnen, stammen aus vermögenden Familien. Was wäre von einer Regierung dieser für Nicaragua zu erwarten?
Das ist nicht so ganz einfach zu sagen, weil es gibt kein Regierungsprogramm, es gibt auch keine Formulierung dazu, was sie denn tatsächlich erreichen wollen, weil es einfach die Basis eigentlich auch für eine Zusammenarbeit innerhalb dieser Organisationen gar nicht gegeben ist. Sie sind eher so heterogen, dass sie kaum etwas gemeinsam entwickeln können. Deshalb muss man eher so darauf gucken, was haben die Leute, die da aktiv sind, bisher gemacht und was ist eben in diesen Programmen, die die USA mit unterstützt, vorgesehen. Zum einen in den drei neoliberalen Regierungen vor der jetzigen sandinistischen Regierung war ein kleiner Teil der Leute aktiv, die jetzt auch die Proteste mittragen, eher aus dem unternehmernahen Bereich. Und da standen sie für eine ganz klar harte neoliberale Politik, die auch sehr vieles privatisiert hat und die dazu geführt hat, dass das Land wirklich ziemlich am Ende war, als die Sandinisten übernommen haben. Das Zweite ist, es gibt dieses RAIN-Programm, steht für eine flexible Antwort. Darin hat die USA durchgespielt, was in Nicaragua wie sich entwickeln könnte. Und wenn Ortega Wahlen verliert, wenn Ortega aus irgendwelchen Gründen abdanken müsste oder aber wenn er Wahlen gewinnt. Und in diesem Programm ist auch vorgesehen, dass es eine sehr weitgehende Privatisierung geben soll von möglichst allen privatisierungsfähigen staatlichen Leistungen oder Bereichen. Und das erinnert dann sehr stark an das, was wir aus Honduras kennen, nach dem Putsch gegen die Zelaya-Regierung dort. Auch da hat man dann versucht, ganz vieles zu privatisieren, was bis dazu so weit führt, dass bis zu Städten eben privat gebaut werden sollen, in denen dann selbst Sicherheitsdienste und alles in privater Hand ist.
Oha. Also ich habe bisher gedacht, Ortega sei vor allem wegen seines persönlichen Werdegangs anerkannt und auch beliebt. Er war ja Ende der 1970er Jahre am Sturz des damaligen verhassten Diktators Anastasio Somoza García beteiligt, der 30 Jahre im Amt war. Jetzt höre ich schon noch, Ortega steht vielleicht auch für eine Politik des Nicht-Ausverkaufs. Von 1985 bis 1990 war ja Ortega dann zum ersten Mal gewählter Staatspräsident. 2006 wurde er wiedergewählt, wurde jetzt 2011 zum dritten Mal wiedergewählt, aber auch nur aufgrund einer Verfassungsänderung. Also der ehemalige Revolutionär strebt offenkundig selbst nach ewiger Alleinherrschaft. Ist er der Macht verfallen oder hat er eine Mission?
Also wenn man Macht ausübt, ich weiß es nicht, ich kriege jetzt keine Macht, um sie selber auszuüben. Aber da spielt es sicher natürlich immer eine gewisse Rolle, dass man seine Aufgabe darin relativ hoch schätzt. Aber ist auf jeden Fall das, was in Nicaragua entstanden ist, in den letzten Jahren, was das steht dafür, dass es nicht nur irgendwie eine persönliche Geschichte ist oder dass die Familie Ortega Murillo eine neue Dynastie schaffen will, wie es die Opposition manchmal behauptet, sondern es steht schon dafür, dass man eigentlich eine deutlich sozialere Politik erreichen möchte und das natürlich im lateinamerikanischen Zusammenhang erreichen möchte, also mit Ländern wie Kuba, mit Ländern wie Venezuela und dann war ja Bolivien Bolivien eng beteiligt an diesen Prozessen. Aktuell ist Argentinien ein Land, das ja auch in solchen Beratungen mit einer Rolle spielt. Und darin spielt auch für Ortega selbst und für die sandinistische Bewegung, das spielt die größte Rolle, dass es möglich sein muss, eigentlich eine lateinamerikanische Gegenmacht gegen die USA aufzubauen, um nicht so abhängig zu sein von diesen Anforderungen, die ständig aus dem Norden kommen und die zum Mittelabfluss von allem führen.
Was meinst du konkret mit Anforderungen und Mittelabfluss?
Das ist im Prinzip die Art der Ausbeutung, denen halt lateinamerikanische Länder ausgesetzt sind durch US-Konzerne oder die Vorgaben, wie die Politik auszugestalten ist, die man ja dann gerade in Ländern wie Honduras relativ eng verfolgen kann. Aber auch da funktioniert es ja nur zum Teil für die USA. Da gibt es ja auch demnächst Wahlen und die haben, glaube ich, dieselbe Probleme dort, dass sie eigentlich nicht wirklich den kompletten Einfluss ausüben können, sondern nur einen Teileinfluss und dann mit den Folgen für die USA gar nicht so ganz zufrieden sind.
Ja, meine letzte Frage wäre, in 5 Monaten im November finden dann die Präsidentschaftswahlen in Nicaragua statt. Kannst du eine Prognose abgeben, wie es bis dahin jetzt weitergehen wird in Nicaragua?
Es ist ganz schwierig. Man würde es Nicaragua wünschen, dass es eine deutlichere Beruhigung gibt. Es gibt auch einzelne Stimmen in Nicaragua, die dann sagen, es wäre doch besser, die Oppositionsführer in der jetzigen Situation wieder freizulassen und einfach Wahlen durchzuführen und dann aufgrund des Ergebnisses die entsprechend einzuschätzen. Die andere Betrachtungsweise in Nicaragua ist so, dass Leute aus dem sandinistischen Bereich sagen, es gibt für uns eigentlich aktuell gar keine Basis, dass wir ein Übereinkommen mit den USA direkt erreichen könnten, sondern wir sind so abhängig von dem, was von dort geplant wird und was, ob sie die jetzt irgendwie rachsüchtig versuchen, uns jetzt ganz wegzuputschen oder aber ob sie uns ein Stück Macht lassen. Das ist was, das wir halt versuchen, durch unsere interne Organisation so weit wie möglich zu verhindern. Das ist eine ganz schwierige Situation und man kann aktuell auch nicht sagen, der Konflikt wird sich weiter zuspitzen oder nicht. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn für die Menschen in Nicaragua, wenn das, was so hart belastend ist aktuell und auch für Leute, die im Gefängnis stecken, ist ja auch nicht wirklich angenehme Situation, wenn diese Auseinandersetzung sich irgendwie lösen würde. Und die beste Lösung wäre sicher, wenn es eben nicht die Verhandlungen zwischen Nicaragua und der Opposition geben würde, sondern wenn man eben auch die USA als deren Auftraggeber oder Zirkusdirektor mit einbeziehen könnte.
Vielen Dank, Rudi Kurz. Heute wir vom Nicaragua-Forum mit Sitz in Heidelberg. Vielen Dank, dass du zu Gast in der Sendung warst.
Dankeschön für diese Möglichkeit.
Vielen Dank fürs Zuhören an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Rudi Kurz schreibt seit vielen Jahren für und auf amerika21.de. Wer sich für Nicaragua interessiert, findet da regelmäßig seine Berichte und Artikel. Und wenn Sie unsere ehrenamtliche Arbeit unterstützen wollen, besuchen Sie uns gerne auf der Internetseite. Da wir ausschließlich von Spenden leben, freuen wir uns über jede finanzielle Zuwendung. Ich freue mich, wenn Sie es beim nächsten Mal wieder schaffen, reinzuhören. Einen schönen Tag noch.